Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
Aber es ist vielleicht dann auch da an der einen oder anderen Stelle nicht genug. Und es muss dann auch legitim sein, Kritik zu üben. Und es muss auch legitim sein, dass ich mich damit ein paar Tage erstmal beschäftige, um dann eine Antwort geben zu können auf diese ganzen Fragen. Aber wir sind zumindest im Austausch. Und ich glaube, das ist was ganz wichtig ist.
Und Dr. Burak Yildirim.
Letztendlich ist halt Führungsaufgabe meiner Meinung nach eben auch die Empathie und das Einfühlungsvermögen zu haben, sich in die Lage der Mitarbeiter zu versetzen und vor allen Dingen die individuelle Perspektive zu verstehen.
So geht Führung, so bleiben MitarbeiterInnen mental gesund. Das ist ein Thema, da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch mal wieder 5 Folgen in a row machen, weil wir, glaube ich, beide natürlich auch so ein bisschen als Unternehmer was dazu sagen können und wie wir da die Balance halten müssen. Aber das, glaube ich, geht jedem so und es geht aber auch so Unternehmen so, es geht kleinen Unternehmen so, großen Unternehmen so. Das Thema Mental Health zieht ein und das ist auch gut so. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wie führen wir denn da und ist jetzt hier kein Führungspodcast, aber ich glaube, wir sind uns einig, lieber Burak, dass die mentale Gesundheit schon ein elementares Thema ist, sonst würden wir augenscheinlich diesen Podcast nicht machen. Aber die Balance dazu finden, zwischen was ist noch in Ordnung und was empfinden wir vielleicht als too much, auch in Sachen Führung, da bin ich mal gespannt, was wir heute so zu erzählen haben. Hallo erstmal.
Hallo mein Lieber, ich grüße dich. Wie geht's?
Mir geht's gut. Ich habe schon viel geführt diese Woche, habe ich festgestellt. Hatte zu wenig Kontakt zu meinen Leuten leider. Und trotzdem funktioniert. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Also wenn man eigentlich ein schlechtes Gewissen hat, weil man denkt, man hätte präsenter sein sollen, auf der anderen Seite merkt man aber auch, man kann ganz beruhigt sein, weil es läuft. Und man kann es gut in anderen Händen lassen. Das ist ja insgesamt ein gutes Gefühl. Wie geht's dir?
Mir geht's bombig. Vielen Dank.
Sehr gut. Guck mal, kurze, knappe Antwort. Was willst du mehr? Dann frage ich einfach kurz und knapp, wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Ja, der war lustig. Sag aber mal. Weil das war so ein kleiner Flashback. Mhm. Auch so ein bisschen in der Vorbereitung zur Folge und ne, wie man sich dann so hineinversetzt. Als Arbeitnehmer, dann Arbeitgeber, respektive auch Führungskraft, Abteilungsleiter etc. pp. Und fiel dann in die Meisterfeier meines Lieblingsvereins hinein von Bayer Leverkusen. Und da musste ich schmunzeln, weil ich mich zurückerinnert habe an den Januar 2015. Und mit der Führungsebene damals zusammengesessen habe. Und es ging um meinen Vertrag. Und ich habe dann irgendwann, ne, die Vertragsgespräche, jetzt sagen wir mal mit Ärzten, das geht normalerweise schnell. Ne? Willst du weitermachen? Ja, wir wollen auch, alles klar, dann machen wir's.
Kohle, was willst du? Kriegst du nicht.
Genau, so, und ciao. Dann ist natürlich, irgendwann ist klar, irgendwann ist auch mal ein bisschen, geht's auch um Kost und Logis. Und dann habe ich halt im Vorfeld dieser Verhandlung, möchte ich es nicht nennen, das ist ein nettes Gespräch gewesen, aber im Vorfeld dieses Gesprächs habe ich gesagt, ja, machen wir es doch einfach, wenn es dem Verein gut geht, dann geht es mir auch gut, wenn es dem Verein schlecht geht, geht es mir auch schlecht, in Anführungsstrichen. Also sprich, machen wir doch eine Prämienregelung. Mhm. Und ja, haben wir noch nie gemacht. Und als Arzt, warum Prämien und so weiter, das habe ich ja gerade erklärt. Mach doch einfach so, bupp, wenn es läuft, läuft's, wenn es weniger läuft, läuft's weniger. Ist doch gut. Dann sind wir doch safe. Ja. Ja, machen wir uns Gedanken. Haben die sich auch gemacht, fand ich super. Und da saßen wir zusammen, wir waren im Trainingslager damals in Orlando. Und dann hat sich die Situation ergeben und ich saß damals mit unserem damaligen Geschäftsführer. Und dann hat er mir das Pamphlet gezeigt und das sind die Prämien. Das war alles berücksichtigt, wirklich Europa League und Champions League und Bundesliga und Teilnahme Champions League und Gewinn DFB-Pokal. Also es war alles dabei, bis auf eine Prämie. Hm. Nämlich welche?
die Meisterschaft.
Genau. So, und dann habe ich gesagt, vielen Dank. Ich unterschreibe das. Definitiv, finde ich super. Auch, dass ihr meinem Wunsch entgegengekommen seid, bla bla bla. Sag ich aber, wo ist denn die Meisterprämie? Nochmal, Januar 2015. Mhm. Und dann hat der Geschäftsführer damals, hat mich angeguckt, hat laut gelacht und sagte, was für eine Meisterprämie denn? Ja, sag ich, wenn wir Meister werden. Da sagt er, ja, die werden wir ja nie bezahlen. Habe ich gesagt, warum das denn? Ja, sagt er, wir werden nicht Meister. Und ich so, also ich möchte da nicht widersprechen oder ich möchte höflich bleiben, aber ich komme aus dem Jugendfußball, also damals oder vor meiner Ärztelaufbahn war ich ja unter anderem auch Jugendtrainer bei Bayer. Und wir hatten einfach die Einstellung, wir sind am Wochenende zum Spiel gefahren oder auf ein Turnier, egal national oder international. Und da war es scheißegal, gegen wen wir gespielt haben. Ziel war immer, das Spiel zu gewinnen. Und am Ende des Tages auch das Turnier zu gewinnen oder eine Meisterschaft. Und da habe ich gesagt, das ist bei mir einfach so drin. Also das ist einfach in meiner Denke. Ja. Und am Ende ist es nur Fußball. Es ist 11 gegen 11. Und deshalb, sei mir nicht böse, aber ich hätte gerne eine Meisterprämie. Ja, sagt er, hier kannst du selber eintragen. Nee, sag ich, möchte das nicht selber. Ich möchte nicht so eine Blankonummer. Sag ich, möchte offiziell, dass ihr eine Meisterprämie in den Vertrag reinschreibt. Und dann musste ich natürlich schmunzeln, weil diese Meisterprämie ist 9 Jahre später oder 8,5 Jahre später an meine Kollegen ausgezahlt worden. Und dann habe ich mir auch du kennst ja einen meiner Lieblingssätze, Gedanken sind Kräfte, aber natürlich hat nicht die damals festgelegte Meisterprämie, weil die Spieler haben die natürlich immer drin, allein schon, weil es mal passieren könnte. Aber das hat mir auch nochmal so ein bisschen gezeigt, man muss einfach auch an gewisse Dinge glauben. Man muss davon überzeugt sein, dass man gewisse Dinge erreichen kann. Und das hat die Mannschaft, muss man ganz klar sagen, diese Saison mit Bravour gezeigt. Und ist mit einem großen Abstand Meister geworden. Und nicht, weil die Bayern schlecht waren, sondern weil Leverkusen einfach sehr gut war. Das war eigentlich das Entscheidende. Ob die Bayern mit 3 Punkten Rückstand dann Vizemeister werden oder jetzt mit x Punkten Dritter, das spielt keine Rolle. Entscheidend war, dass Bayer Leverkusen gut war. Und das hat mir natürlich einfach auch nochmal gezeigt, wie auch Führung gehen kann. Mhm.
Mann, also ich glaube, diese Prämie hat sich jetzt erledigt. Die wird für immer in den Verträgen drin sein, oder?
Bei das hoffe ich doch sehr. Ich hoffe sogar, dass sie erhöht wird demnächst.
Das auf ist jeden wirklich
Fall gönne ich die Prämie jedem. Weil, wie gesagt, es war sportlich einfach eine wunderbare Spielzeit. Das muss man einfach so sehen.
Ja, das ist in der Tat so. Man merkt auch, dass dein Herz hüpft nach wie vor.
Ja, klar. Klar, so 27 Jahre, das legt man nicht einfach die Klamotten ab, definitiv.
Ja, das glaube ich.
Voll. Wie lief bei dir die Woche?
Naja, sie war durchwachsen und es war auch so, dass ich so ein paar Sachen gerade überdenke, weil ich gemerkt habe, dass ich, das passt auch ganz gut zum Thema, manchmal irgendwie das Thema Führung nochmal überdenken muss. Und das hat damit zu tun, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich deshalb nicht richtig gut führe oder nicht gut genug, sagen wir mal, gut genug führe. Nicht gut führe ist Quatsch, aber nicht gut genug führe, weil ich immer wieder in Situationen komme, die so einfach sind und dämlich sind und nervig sind, dass auf der anderen Seite komplexe Führungsgeschichten total gut laufen, ne? Aber so ganz stumpfe, blöde Sachen einfach nicht, wie zum Beispiel die Tatsache, dass, und das hat mich irgendwie total abgenervt diese Woche und es war nicht gut für meine mentale Gesundheit, dass ich nicht darauf aufgepasst habe, dass oder andersrum, ich habe 2 Mitarbeiterinnen Urlaub gegeben zur gleichen Zeit, die aber blöderweise auch noch auf 2 wichtigen Projekten saßen. Und ich habe das so organisiert, dass ich da nicht mehr eingebunden bin, sondern dass sie die komplette Verantwortung haben. Und ich hatte plötzlich wieder die komplette Verantwortung. Weil sonst hätten sie, wenn eine nur im Urlaub gewesen war, wäre die andere einsetzen können als Vertretung. So waren beide weg und ich musste den Scheiß machen. Und ich sage das deshalb bewusst, weil es einfach auch so Sachen waren, wo ich denke, dafür habe ich jetzt Entschuldigung, dafür habe ich nicht mehr die Zeit. Und ich weiß, dass andere dran wachsen können. Das ist eigentlich ein perfektes Match. Und das hat mich total geärgert, weil ich einfach nicht aufgepasst habe. Und wo ich auch merke, da ist, kann man natürlich jetzt sagen, dass es Unaufmerksamkeit hat, was mit Organisation zu tun. Ja, ja, ja. Aber es hat auch was so ein bisschen mit Führung zu tun. Insofern, als dass ich das gar nicht hätte regeln müssen, sondern die hätten das unter sich regeln müssen, dass sie nicht zur gleichen Zeit Urlaub machen, wenn ich das Thema Führung jetzt ernst nehme. Und dann lief mir ein Zitat, während ich mich ärgerte und dachte mir so, boah, wie kannst du das denn jetzt optimieren? Und ich träumte so davon, von einer Agentur, die sich selbst nicht verwaltet, aber die sich selbst organisiert. Und just in diesem Moment, als ich davon so meine Gedanken beim Laufen war, das übrigens, habe schweifen lassen, kommt mir Morgan Freeman um die Ecke mit dem Zitat oder mit dem Satz, den er mal gesagt hat, ich weiß, dass Träume nur in Erfüllung gehen, wenn man selbst etwas dafür tut. Und dann dachte ich mir so, ja gut, dann musst du wohl noch mal ran. Bis du dir diesen Traum erfüllst von der sich selbst organisierenden Agentur. Also es hat alles zusammengepasst, wenn ich auch derjenige war, der, warum mache ich das oder warum will ich die Verantwortung abgeben? Weil ich mehr Zeit einfach auch und Raum haben will, um ja mehr Luft zu haben. Also sprich auch meine mentale Gesundheit noch ein Stück weit besser auf die Kette zu kriegen, was in den letzten Monaten ein wenig hinten übergefallen ist. Tja, so war das bei mir. Also sehr nachdenklich, sehr philosophisch, aber vielleicht könnt ihr da draußen ja was damit anfangen. So ein bisschen. Wer weiß.
Und Morgan Freeman war dabei.
Guck mal.
Der ist auch schon, glaube ich, bei den 70ern, ne?
Morgan Freeman, ich würde mal sagen, der sieht älter aus, als er ist. Aber er ist geboren 1937, er ist 86, du hast völlig recht.
Boah.
1. Juni, bald Geburtstag, du. Er hatte Geburtstag jetzt gerade. Was ein Bretto. Das ist ja schon, weißt du, wie lange der verheiratet ist schon?
Lang, ne?
Boah. Nee, das stimmt gar nicht. Es stimmt gar nicht, was ich jetzt gerade sage. Er ist verheiratet gewesen. Zweimal. Gar nicht. Einmal von 1984 bis 2010 und davor auch 67 bis 79. Also hat immer ganz gut durchgehalten. Aber,
ja. Hatte keine gute Führung zu Hause.
Ich wollte gerade sagen, die Führung zu Hause war war schwierig. Was bedeutet Führung für dich und was tust du für für die Mental Health deiner MitarbeiterInnen, lieber Buchak?
Ja, ist die Frage, ob ich genug tue. Was bedeutet Führung für mich? Das ist schwierig. Das ist groß. Das ist ein großes Thema. Also ich möchte es mal so formulieren. Ich versuche in erster Linie das Lohnende und Sinnvolle an der Arbeit zu vermitteln und nach Möglichkeit natürlich die Mitarbeiter in ihrer erfolgreichen Entwicklung zu unterstützen und gleichzeitig aber auch eine Portion Wohlbefinden zu vermitteln. Es ist das hört sich jetzt so ein bisschen familiär an. Ich würde das immer auch ein bisschen trennen. Häufig wird ja gesagt, ja, wir sind auf Arbeit so eine Familie. Aber ich glaube, Familie ist wiederum ein sehr, sehr großer Begriff. Und häufig sollte man innerhalb einer Familie auch nochmal andere Regeln haben als auf der Arbeitsstelle. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der täglich irgendwie versucht, Zuneigung zu zeigen, sondern letztendlich ein respektvolles Miteinander zu kreieren, letztendlich den hohen Anspruch, und ich hoffe, dass uns den keiner abspricht, in der Praxis einfach tagtäglich bei jedem einzelnen Kundenkontakt auch einzufordern und diesem Anspruch selber auch gerecht zu werden. Weil letztendlich bedeutet für mich eigentlich gute Führung, dass diejenigen, die führen sollen, auch letztendlich vorangehen. Und diese Merkmale, die sie von ihren Mitarbeitern oder sich von ihren Mitarbeitern wünschen, letztendlich auch selber ausleben. Natürlich wird es innerhalb einer Gruppe auch Arbeitnehmer geben, die vielleicht sogar bessere Führungskräfte sind als die offiziellen. Das mit Sicherheit. Aber ich war selber natürlich Arbeitnehmer, bevor man dann gesagt hat, okay, komm, da kannst du selber mal eine Pommesbude aufmachen. Und das war auch mein Anspruch. Ich wollte als Mitarbeiter, als Angestellter, wollte ich mich so entfalten dürfen, als wäre es mein eigener Laden. Unabhängig, ob das Salär passte, unabhängig, ob ich jetzt meine Überstunden vergütet bekommen habe. Es gab Zeiten, da gab es keine Überstunden. Also es gab Stunden, Arbeitsstunden, aber es gab keine Überstunden, sondern das waren Arbeitsstunden, fertig. Man hat doch nie darüber diskutiert, weil letztendlich geht es für mich bei der Arbeit auch darum, ich brauche eine gewisse Harmonie. Ich muss mich wohlfühlen.
Ja.
Und wenn ich mich wohlfühle, kann ich das weitervermitteln. Es kann manchmal auch hart sein, wenn man das auch einfordert. Aber ich glaube, dass das letztendlich mehrere Aspekte berücksichtigen muss. Also ein gewisser Führungsstil, aber mit dem fühle ich mich zumindest bis dato am wohlsten. Wie sieht das denn bei dir aus?
Großes Thema. Ist es bei uns. Und es ist auch so, dass wir versuchen, auf die Individuen bei uns einzugehen und auch Menschen zu ermutigen, auch mit uns zu sprechen und uns auch ein Feedback zu geben und auch ein, ja, wie soll ich sagen, und auch das, was für sie wichtig ist, für die mentale Gesundheit, um etwas dafür zu tun, auch den Raum dafür zu haben. Nicht immer einfach, weil wir logischerweise einfach auch liefern müssen, genauso wie du. Aber trotzdem sind es ja Individuen und auch die ihre Bedürfnisse haben. Und natürlich sind es bei uns auch viele junge Leute, die einfach eine andere Herangehensweise haben. Wir haben da in vielen, vielen Episoden in diesem Podcast schon drüber gesprochen, über Generationen, über ihre Art und Weise, über ihre Sorgen, Nöte und aber auch über das, wie sie gerne leben wollen und arbeiten wollen. Und wir versuchen das schon auch ernst zu nehmen, weil man kann natürlich sagen, alles Quatsch und wir machen es jetzt trotzdem so, ich mache es trotzdem so, wie ich es gerne hätte. Aber dann läufst du natürlich ja auch ein bisschen in die Gefahr, dann irgendwann immer weniger Menschen für dich arbeiten zu haben, weil die Zeiten sich geändert haben, weil auch die Kultur sich geändert hat und weil auch Thema Fachkräftemangel und so weiter natürlich auch wirklich ein Problem ist. Und ich meine es auch ernst, wenn ich sage, dass wir zum Beispiel als Führungskräfte immer auch ein Bewusstsein für psychische Gesundheit schaffen und dass ich auch in regelmäßigen Abständen darüber spreche und auch Fragen stelle dazu. Ich finde auch eine offene Kommunikation über mentale Gesundheit und auch das Enttabuisieren, nenne ich das immer, von Themen wie zum Beispiel Stress, Angst, Depressionen, finde ich wichtig. Und das ist vielleicht einfach auch das Elementare. Führungskräfte, da bin ich total von überzeugt, sollten auch selbst auf logischerweise auf die eigene mentale Gesundheit achten und das auch ein Stück weit vorleben. Und das ist so jetzt ein bisschen ausgeholt, aber dann doch hoffentlich präzise genug beschrieben, wie wir arbeiten. Und ich habe lange überlegt, so was ist denn eigentlich gesundes Arbeiten? Was gehört da dazu und was gehört dann auch dazu, Mental Health zu stärken, auch innerhalb des Arbeitsprozesses? Und dann kommst du sehr schnell auch in diesen Zwiespalt, was fühlt sich dann irgendwann wie Ausnutzen an und was ist wichtig für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter? Ich hatte das schon mal auch erzählt, dass ich auch da auch immer wieder an meine Grenzen komme und auch denke, ist das jetzt nicht ein bisschen over the top? Und ist das jetzt einfach die Generation oder ist es so, dass jemand die Generation und die, so wie die Generation angeblich ist, das ausnutzt, um für sich einen geschickten Weg zu finden? Weil er zufällig diesem per Alter dieser Generation auch angehört, aber trotzdem die Haltung dieser Generation einfach benutzt, um an ein Ziel zu kommen. Auch total menschlich, aber geht natürlich nicht. So, also das heißt am Ende, dann schließe ich auch den Monolog, hat es natürlich was mit Vertrauen zu tun. Und das ist, glaube ich, das Elementare für eine gute mentale Gesundheit innerhalb eines Arbeitsfeldes. Vertrauen in beide Richtungen. Und das ist, wie wir wissen, unter uns Menschen somit die Königsdisziplin.
Ja, das auf jeden Fall. Setzt aber natürlich auch eine gute Kommunikationskultur voraus. Ich glaube, da bist du ja sogar Profi, was das Thema grundsätzlich angeht. Mhm. Und wenn man halt ein offenes Kommunikationsklima hat, also was heißt offen, dass letztendlich in erster Linie auch die Mitarbeiter Rückmeldungen einfach geben dürfen, sollen. Letztendlich auch darüber sprechen können, es läuft. Ne, manchmal kriegt man ja als Führungskraft nicht alles mit. Man versucht immer, die Ohren an der richtigen Stelle zu haben, die Augen an der richtigen Stelle, so ein bisschen in die Stimmung hineinzuhorchen und hineinzufühlen des Teams. Aber gewisse Dinge bekommt man einfach nicht mit. Und das ist manchmal genauso, wenn ich nach Hause komme und die Kinder haben mit der Mama schon alles besprochen. Ja. Und dann heißt es ja, wir müssen jetzt mal auch den Papa da in das Thema mit einbeziehen. Und selten umgekehrt. Also meine Frau kriegt Gott sei Dank sehr, sehr viel mit. Aber es ist schon so, dass man das eben auch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes kultivieren sollte. Und letztendlich auch nicht nur dieses berühmte, ja, meine Tür steht immer offen, sondern die muss halt dann auch offen stehen, dass man die Möglichkeit hat, mal durchzutreten und zu sagen, pass auf, ganz kurz, aber diese zwei, drei Dinge müssen wir jetzt unbedingt klären. Genauso sollte von Seiten der Führungskräfte auch eine gewisse Transparenz da sein. Weil wenn man Unternehmensziele hat, wenn man eine gewisse Kultur pflegen möchte, wenn man Ansprüche hat, dann muss man die auch kommunizieren und auch transparent kommunizieren, dass die Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, sich da mit idealerweise zu identifizieren. Das ist bei den, zumindest erlebe ich das häufig bei den Mitarbeitergesprächen, wenn es um eine Erstanstellung geht, kriegt man das häufig nicht so vermittelt, wie man es gerne vermittelt hätte, weil man redet zwar und versucht zu skizzieren, wie man sich das Unternehmen vorstellt und wie es auch bisher umgesetzt wurde, aber letztendlich merkt das ein Neuankömmling nur dann, wenn er in den Unternehmensverkehr eintaucht und merkt, ja, okay, so gehen die mit dem Publikum um, so wird miteinander gesprochen, so werden organisatorische Schritte eingeleitet. Und das muss man halt so plastisch und eben transparent wie möglich rüberbringen. Genauso auch über neue Projekte, neue Ideen mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, der vielleicht schon länger im Unternehmen ist, den man sich dann ranzieht oder die man sich ranzieht, um dann einfach gewisse weitere Entwicklungsschritte zu besprechen.
Es gibt wirklich ganz viel zu dem Thema zu lesen. Es gibt ganz viele Podcasts, die sich auch mit dem Thema Führung beschäftigen. Natürlich auch im Kontext mit der mentalen Gesundheit. Aber was ich ganz interessant finde, ist wirklich, dass immer mehr und mehr auch in großen Organisationen, in großen Firmen es auch Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass die mentale Gesundheit in Ordnung ist und dass die mentale Hygiene auch eine Rolle spielt. Also ich weiß, dass es auch in großen Medienunternehmen inzwischen die ein oder andere Führungskraft gibt, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt, die dann auch sehr massiv gegenüber der Geschäftsführung und so weiter auch auftreten, was übrigens auch gewollt ist. Und das ist gut so. Ich weiß auch, dass es Bereiche gibt, zum Beispiel auch in Medienberufen, wo Mitarbeitende wirklich eine ganz beschissene mentale Gesundheit haben. Und zwar deshalb, weil in vielen Berufen einfach auch erwartet wird, dass gearbeitet wird wie bescheuert, dass Urlaube nicht genommen werden, dass Überstunden geprügelt werden und so weiter und so fort. Und ich weiß, einer von diesen Leuten hat mal seinem Chef gesagt, pass mal auf, wir müssen mal reden. Ich bin jetzt mittlerweile dann an dem Punkt, dass ich eine Psychotherapie brauche, mindestens. Bei mir geht es in Richtung Depressionen und so weiter und so fort. Und wenn du nicht willst, dass ich jetzt hier einen kompletten Ausfall hinlege, dann sollten wir uns nicht nur um meine psychische Gesundheit und mentale Gesundheit kümmern, sondern um die von allen in diesem Laden hier.
Ja.
Und er ist damit relativ viel Angst hingegangen in diesen Termin, aber der Vorgesetzte hat ihm gesagt, du hast total recht. Es ist längst überfällig, weil ich habe jetzt so viel angesammelt, dass ich gezwungen werde, jetzt mal 3 Monate auszusteigen. Und bis jemand mal so viel gearbeitet hat, dass er 3 Monate aussteigt, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel er gearbeitet haben muss, wie wenig Energie er noch hat, wie es um seine mentale Gesundheit bestellt ist und so weiter und so fort. Und das hat dann Gott sei Dank etwas in Bewegung gesetzt. Es hat auch einen Entwicklungsschub gegeben innerhalb dieser Company. Und es war kein Startup, sondern ein renommiertes Medienunternehmen. Und ich bin froh, dass sich da in großen Schritten jetzt auch was verändert. Aber diese, glaub nicht, dass das jetzt unbedingt der Tatsache geschuldet ist, dass die Vorgesetzten da alle 100 Jahre alt sind und oldschool sind. Das sind auch alles junge Leute, die auch irgendwie was reißen wollen, aber die überhaupt nicht an Hygiene denken. Die überhaupt nicht drüber nachdenken, was sie ihren Mitarbeitenden antun. Die auch irgendwie einfach nur funktionieren. Und so, Oma hat immer gesagt, bis einer weint. Und das war dann eben den ich gut kenne und der dann hingegangen ist und sich einen Termin geholt hat und gesagt hat, so geht's nicht weiter. Und der auch wirklich kurz vor einer Depression war, also wenn nicht sogar schon drin war. Und das ist es einfach nicht wert. Das ist es einfach de facto nicht wert. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Aber man liest es überall und ich finde es auch streckenweise gut, dass es eben einfach auch wirklich richtig regelrecht Beauftragte gibt, die sich das auch durchsetzen am Ende bei einem Arbeitgeber. Und ich bin, immer wenn ich darauf angesprochen werde, auf Defizite in meiner Bude, dann bin ich auch erstmal so ein bisschen pikiert, so nach dem Motto, also ich habe den Eindruck, ich tue schon wahnsinnig viel. Ich denke, das ist auch so. Aber es ist vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle nicht genug. Und das muss dann auch legitim sein, Kritik zu üben, und es muss auch legitim sein, dass ich mich damit ein paar Tage erstmal beschäftige, um dann eine Antwort geben zu können auf diese ganzen Fragen. Aber wir sind zumindest im Austausch und ich glaube, das ist was ganz wichtig ist, miteinander im Austausch zu sein und darüber zu sprechen. Ja, Punkt.
Ich meine, du hast natürlich ein Thema angesprochen, wo ich mich auch immer sehr disziplinieren muss, um auch nicht irgendwie unnötig ungerecht zu werden, dass man so als Führungskraft seinen eigenen Werdegang und wie man selber mal gearbeitet hat, nämlich auf der anderen Seite als Arbeitnehmer, dass man diesen Elan und diese Einstellung arbeite so, als wäre es dein eigener Laden, natürlich teilweise dann auch projiziert auf sein Mitarbeiterteam, was natürlich auf der einen Seite völlig ungerecht ist, auch ungerechtfertigt, weil jeder Mensch ist individuell zu betrachten, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat seine eigenen Herangehensweisen und auch seine eigene psychologische Basis, um gewisse Etappen auch innerhalb eines Unternehmens zu absolvieren. Aber eben dieses Selbstverständnis, ja, die können doch so arbeiten, wie ich damals gearbeitet habe, etc. pp., das ist meiner Meinung nach eben auch nicht modern. Man kann das vorleben, manchmal hat man ja auch Mitarbeiter im Team, mit denen man früher auf Augenhöhe war, jetzt auch letztendlich von der Anstellung her und später dann eben eine Führungsrolle übernommen hat, entweder weiterhin auf Angestelltenebene, aber eben so ein bisschen managend, oder dass man tatsächlich den Betrieb übernommen hat und die Mitarbeiter dann auf einmal die eigenen Angestellten wurden. Und wenn man das vorlebt, dann ist es sicherlich auch einfacher, dass das auch vom Team umgesetzt wird. Aber letztendlich ist halt Führungsaufgabe meiner Meinung nach eben auch die Empathie und das Einfühlungsvermögen zu haben, sich in die Lage der Mitarbeiter zu versetzen und vor allen Dingen die individuelle Perspektive zu verstehen. Und das fällt, wie gesagt, manchmal auch schwer, weil man auch denkt, ja, ich hätte das anders gelöst. Aber nochmal, jeder Mensch löst es nun mal auf seine Art und Weise. Und wenn man auch von Seiten der Führung daran interessiert ist, ich nenne es mal Work-Life-Harmony, also eher die Harmonie zwischen Arbeit und Leben herzustellen, weil Work-Life-Balance, das ist mir einfach, das ist zu Mainstream, das ist zu platt. Ich mag diesen Begriff einfach nicht. Mhm. Aber wenn man Arbeit und Leben in Harmonie bringen kann, das ist, glaube ich, etwas, was unabhängig ist von wie viele Stunden arbeite ich.
Ja.
Arbeite ich von zu Hause. So. Ja. Mhm. Sondern man fühlt sich einfach miteinander und mit den Aufgaben verbunden. Hat idealerweise erkennt den Sinn. Erkennt auch das Sinnvolle und das eben, so wie ich es formuliert habe, das Lohnende. Und dann ist es manchmal auch vielleicht entspannter, eben tatsächlich miteinander die Ziele umzusetzen. Ich weiß, das ist ein sehr dünnes Eis, auf dem ich gerade galoppiere.
Nö, also nee, also ich finde, es ist ja eine Philosophiefrage und es ist ja auch so, dass wenn man unternehmerisch tätig ist, dass man dann auch dazu neigt, dass man gerne hätte, dass Mitarbeitende eben einfach auch genauso ticken und eine Diskussion zwischen mir und meinem Co-Geschäftsführer auch mal wieder und ich bin immer derjenige, der sagt, wir können die Maßstäbe, die wir an uns anlegen, nicht an Mitarbeitern anlegen. Das ist nicht fair, weil wir einfach eine ganz andere Rolle spielen, Punkt eins. Punkt zwei, uns auch entschieden haben, Arbeitsplätze zu schaffen. Wir tragen eine ganz andere Verantwortung. Wir sind vielleicht einfach, weil wir eben unternehmerisch tätig sind, einfach auch anders unterwegs. Eben nur anders unterwegs. Ich will das gar nicht bewerten. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass das alles ja inzwischen schnell, effizient und fehlerfrei funktionieren muss. Und oft wird auch erwartet, dass jeder immer und überall erreichbar ist, gut gelaunt, immer bereit, das Beste zu geben für den Job, überhaupt keine Frage. Wird aber auch oftmals erwartet, in der Freizeit Weiterbildung besuchen, klar, normal. Und im ersten Urlaub dann nach Jahren an wichtigen Präsentationen für die Aufsichtsratssitzung arbeiten, klar. Und da ist es dann so eben nicht klar, weil Experten sprechen zum Beispiel einfach auch von einer Entgrenzung, nämlich die Grenzen zwischen Privatleben und Beruf, die immer mehr verschwinden. Und da hast du dann irgendwann tatsächlich eben das Problem, dass die mentale Gesundheit komplett hinten übergibt. Und das ist eben einfach auch ein Trend, also mehr als ein Trend. Es gibt auch da wieder jede Menge Zahlen zu. Und ich will jetzt in dieser Episode, das habe ich in der letzten schon gemacht, auch nicht zu sehr nerven und langweilen mit Zahlen. Aber es ist schon auffällig, dass wir anhand von einigen Psychoreports, da ist da lag die Anzahl der Fehltage 2021 ungefähr 41% über dem Niveau von 10 Jahren zuvor, also 2011. Also insgesamt gehen diese Zahlen nach oben und es ist nicht so, dass nur weil wir vielleicht immer mehr Podcasts haben, wo wir über Mental Health sprechen oder weil das der nächste Artikel ist oder die nächste Reportage, dass es uns besser geht. Das ist nicht so. Und das finde ich ist schon was, was wir nochmal vielleicht einfach überdenken müssen. Also, dass der Wunschgedanke leider dann doch ein bisschen weggeht von der Realität, wenn man sich diese Zahlen dann anguckt.
Und das natürlich interessanterweise in einem Land, was nachweislich was die wöchentliche Arbeitsstundenzahl angeht, zu den geringsten gehört. Ne? Mhm. Also gerade wenn man die OECD-Staaten nimmt, da ist einfach Deutschland Schlusslicht mit wenigsten Arbeitsstundenzahl pro Woche. Und das ist auch etwas, was man meiner Meinung nach als Unternehmens- oder Abteilungsleitung, als Teamleitung auch irgendwo schaffen muss, nämlich eine Arbeitskultur zu etablieren, wo man gerne, hört sich komisch an, wo man gerne zur Arbeit kommt. Mhm. Also wo es kollaborativ ist, also wo man wirklich auch die Kollegen unterstützen möchte, weil letztendlich ist es so, wenn jemand krank zu Hause ist, heißt das meistens für den einen oder anderen auf der Arbeit, der muss dann eigentlich diese Lücke mitfüllen. Also fast schon mit, ne, für die Arbeit von zwei Personen erledigen, ne, ein bisschen übertrieben formuliert. Und deshalb ist es natürlich auch eine Art und Weise der Zusammenarbeit, dass man sagt, okay, versuch doch dich tatsächlich also automatisch in deiner Freizeit, in deinem Urlaub einfach so zu verhalten, dich so zu ernähren, dich zu bewegen, dass du einfach so oft wie möglich gesund bist. Nochmal, keiner ist vor Krankheit gefeit, um Gottes Willen. Ne? Aber ich sag mal so, diese Themen wie Erkältungen, diese Themen wie Magen-Darm-Verstimmungen und so weiter. Ne? Nicht in alles, was um Gottes Willen in den chronischen Bereich geht, ne, mit richtig ernsthaften Erkrankungen. Ne? Das meine ich nicht. Ich meine teilweise diese Kinderkrankheiten, ne, wo man sagt, boah, ich bin die Woche, huste ich, da bleibe ich zu Hause. Kann man, bevor man den ganzen Laden ansteckt, sollte man zu Hause bleiben. Aber es gibt nun mal auch so Dinge, wo man ein bisschen angeschlagen ist und man könnte trotzdem arbeiten. Aber auch da, es geht nicht darum, krank zur Arbeit zu kommen, sondern letztendlich eine Kultur zu haben, dass man grundsätzlich gerne zur Arbeit kommt, dass man sich wohlfühlt, dass man sich gegenseitig unterstützen möchte und idealerweise auch durch diese Glücksgefühle einfach vielleicht weniger krank wird. Und das sind alles Themen, die natürlich, wenn der Betrieb einmal rollt und man ist, ne, man hat Montag den Laden aufgeschlossen und die Leute stehen in Schlangen vor der Tür, gefühlt, digital, virtuell oder in real, dann fällt das natürlich schwer, an diese Dinge einfach zu denken. Aber auch das ist eine Form des Team Spirits, das ist auch eine Form des Team Buildings, dass man einfach gerne arbeitet und man einfach ein Umfeld auch schaffen muss und ein Umfeld schaffen muss, bei dem auch gerne gearbeitet wird.
Ja, und es ist eine Frage, auch ein großes Wort der Kultur am Ende. Stichwort Prävention ist dann ein elementares, finde ich. Prävention, großes Wort wieder da, wir schmeißen Krankenkassen gerne mit um sich und die Konzepte sind vielseitig, aber Prävention meint ja zum Beispiel auch im Sinne von Mental Health, dass man einfach auch lernt, rechtzeitig, bevor eben das Chaos ausbricht, dass man mental nicht mehr so richtig gut ist, dass man vielleicht auch durch den Job, durch das Privatleben in einer Situation ist, wo es nicht so richtig gut ist, dass man lernt, auch innerhalb eines Firmenkonstrukts oder zum Arbeitgeber einfach auch zu kommunizieren und dass man in beide Richtungen so eine offene Kultur lebt. Denn ich glaube, die Tabuisierung von solchen Themen wie Depressionen, Burnout oder einfach ganz normale Alltagssorgen führt jetzt nicht dazu, da sind wir wieder beim Thema Führung, dass es dann im Job unbedingt besser geht, wenn man nicht drüber spricht. Und das ist, ja, man gibt ja schlauen Menschen, der immer gesagt hat, man kann nicht kommunizieren. Mhm. Aber manchmal ist es auch so, dass wir nicht genug kommunizieren oder falsch kommunizieren oder die wichtigen Dinge weglassen und in Form der Prävention, also eben einfach auch einzuführen, dass es ganz normale Unternehmenskultur ist, dass Menschen sich auch darüber austauschen, was sie beschäftigt und wenn sie nicht mehr können oder wenn es zu viel wird oder was sie sich wünschen. Neben dann aber auch so ganz einfachen Sachen, wie du kannst natürlich einfach auch ein wertschätzendes Betriebsklima schaffen. Natürlich ist es auch so, dass du anonyme und auch offene Kanäle zur Äußerung und Feedback zum Beispiel oder Problemen einrichten kannst. Und natürlich kann man Hierarchien überdenken und Verantwortungsbereiche aufteilen und man kann vor allen Dingen zum Beispiel sowas wie eine positive Fehlerkultur etablieren. Das sind alles Tools, die gibt es in jedem Lehrbuch. Aber viel wichtiger finde ich wirklich einfach das miteinander kommunizieren und das, diesen regelmäßigen Austausch. Und dieser regelmäßige Austausch ist dann schon sowas wie Prävention. Und klar, wenn man dann logischerweise auch nochmal so ein bisschen auf die, du hast das Unwort genannt, Work-Life-Balance oder beziehungsweise einfach auch den Raum für einen selber achtet, dann ist man schon auf einem ganz guten Pfad. Das ist dann aber auch erschreckenderweise viel mehr schon, wenn eins von diesen Dingen klappt, als in den meisten Unternehmen dann auch wirklich der Fall ist. Weil wenn du mal in den deutschen Mittelstand guckst, wie da noch geführt wird, das willst du gar nicht wissen. Also ich war vor nicht allzu langer Zeit, hatte ich die Diskussion mit einem Kunden, deutscher Mittelstand, der mir gesagt hat, Herr Glasberg, bei allem Verständnis, Sie können mit mir über alles reden. Wir können über alle möglichen Veränderungen reden in der Kommunikation, im Marketing, was auch immer. Aber bitte machen Sie nie irgendwie die Gleichberechtigungsbüchse auf oder Diversitätsfrage oder was auch immer. Interessiert uns nicht. Ist uns scheißegal. Weil wir anders ticken. Hands on, männlich und go. Und da dachte ich mir so, wow, okay, krass. Also, da hat mir gerade jemand eine Ansage gemacht, ich möchte gern einfach in der Steinzeit weiterarbeiten. Und ich hörte das dann kurze Zeit später immer weiter und immer mehr von sogenannten Firmen aus dem deutschen Mittelstand. Inhaber getrieben und so weiter. Also, wir sind noch nicht annähernd so weit, wie wir sein müssten. Wenn man alle die klugen Artikel liest und Podcasts, die zu dem Thema erscheinen, dann könnte man den Eindruck haben, wir sind in Sachen Mental Health auch am Arbeitsplatz total weit. Sind wir überhaupt nicht. Wir stecken noch in den Kinderschuhen, erschreckenderweise.
Von dem Herrn stammt bestimmt der Spruch, Vielfalt ist die Kunst, alle Unterschiede zu erkennen. Inklusion ist die Magie, die alle Unterschiede wertschätzt. Ich denke, der ist von ihm.
Ja.
Ist von ihm. Ja. Das, ja. Aber die muss es auch geben, weil sonst könnten wir uns nicht über solche Dinge amüsieren.
Ja.
Am Ende des Tages.
Das stimmt.
Aber nochmal, du hast auch, dass das einige werden denken, ja, du bist ja immer darüber am Schimpfen, aber nicht, dass man das mit dem Thema Work-Life-Balance in den falschen Rachen bekommt, ne? Aber diese strikte Trennung, die geht mir einfach auf den Sender. Weil Arbeit und Leben, ja, das ist einfach miteinander verknüpft. So sind wir. Also wir sind ein arbeitendes, lebendes Wesen. Und ständig das auseinander zu pflücken und zu sagen, nee, es gibt Arbeit und es gibt das Leben danach oder davor, das finde ich halt, das ist unnötige Belastung. Weil wer hat denn definitiv keine Work-Life-Balance? Definitiv, das sind alle Elternteile, die sich entschieden haben, relativ viel von zu Hause zu arbeiten, nämlich für die Familie, also für die Kinder. So, die sich letztendlich dem normalen Arbeitsumfeld und dem Arbeitsmarkt entziehen und sagen, ich habe zu Hus genug zu tun. So, wo ist denn da die Work-Life-Balance? Das ist 24/7. So, und deshalb ist dieser Begriff ist auch wiederum, wenn wir auch über Diversität und wenn wir über Inklusion und so weiter sprechen, ist dieser Begriff eigentlich total unfair, weil der ist nicht auf alle übertragbar. Und deshalb geht es nochmal, es geht eher um die Harmonie zwischen diesen Bereichen. Und wenn wir die herstellen können, egal in welcher Form, wenn dafür der eine meint, ja, ich möchte eine Stunde weniger arbeiten, dann fühle ich mehr Harmonie. Ja, meine Güte, da wird man eine Lösung finden. Aber dieses strikte Festhalten daran, dieses dogmatische und es geht doch in den Bereich 30-Stunden-Woche und so. Ja, nee, wir arbeiten doch eh schon im Vergleich weniger. Ist so alles gut. Jetzt guck, dass wir aus dem, was wir tun, und aus dem, wie wir arbeiten, das Maximale herausholen. In dem Fall meistens im Dienstleistungsbereich für die Kunden, weil für die wird's gemacht, aber auch für uns selber. Hol das Sinnhafte für dich aus deiner Tätigkeit raus. Und wenn du dafür Fortbildungsmöglichkeiten brauchst, ja, dann nimm sie dir, die sind doch herzlich willkommen. Wenn du dafür eine Hospitation benötigst, wenn du einen Workshop besuchen willst, ja, ist doch super. Aber guck, dass letztendlich das, was du tust, für dich einen Sinn ergibt. Und in dem Moment, wo das passiert, musst du nicht darüber nachdenken, ob ich 30 oder 32 Stunden arbeite. Du fühlst dich wohl. Du fühlst dich wohl in deiner Haut. Du setzt dich gerne in den Bus oder ins Auto oder in den Helikopter und gehst zur Arbeit. So, und dann sagst du, wunderbar, heute hat unser gemeinsamer, geschätzter Kollege Hauke Dewitz, du wirst ihn kennen, mhm, ja, der hat gesagt, meine Güte, ich arbeite auch echt gerne. Sag ich, Hauke, das merkt man dir auch an. Verrückt. Das merkt man dir an. Ne? Der ist nicht nur der Beste seines Fachs auf diesem Planeten, möchte ich fast behaupten, sondern das ist auch jemand, der eben das auch ausstrahlt und mit dem man auch gerne zusammenarbeitet. Weil man merkt, hey, da hat jemand Spaß und Freude. Und das ist einfach wichtig. Das kann jeder, egal ob er Führungskraft ist oder Anti-Führungskraft, egal wo er steht in der Nahrungs- und Hierarchiekette, das spielt keine Rolle. Es muss einfach sinnvoll sein. Und dann kommt die Freude.
Ein besseres Schlusswort gibt es nicht für diese Folge. Definitiv nicht. Also weder das Droppen von Hauke noch das, der flammende Appell von Dr. Bora Gielerim. Ich danke dir sehr für diese Folge.
Gerne.
Sehr, sehr erfrischend hinten raus. Auch nochmal mit der Motivationsspritze kommt er da um die Ecke und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge.
Sehr gerne. Bis bald, mein Lieber.
Bis dann.
Gute Woche. Viel Erfolg.
Dir auch. Tschüss.
Danke. Ciao, ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.